Amen. So groß ist der Herr. Ich möchte vor der Predigt noch einmal mit uns beten. Unser Gott und Vater, wir haben gerade den Namen deines Sohnes besungen. So groß ist der Herr, so groß bist du, Jesus Christus. Wir haben besungen, dass die Schöpfung dich anbetet, dass alle Kreatur dich anbetet. Eine Hoffnung, die wir in uns haben, dass wir dieser Zeit entgegengehen, wo jedes Knie sich beuge und jede Zunge bekenne, dass du, Jesus Christus, der Herr bist. Und nun sind wir hier als deine Gemeinde, jeder aus unterschiedlichen Situationen. Manche kommen aus Tagen des Erfolges heraus, manche aus Tagen des Alltages einfach, wo der so gelaufen ist, manche aus Tagen der Bedrückung. Wir bitten dich, Herr, dass du zu uns sprichst, so wie es Nina im Wochenvers oder im Lehrtext gesagt hat: Höre Israel, höre du Christ, höre Gemeinde Jesu. Wir wollen hören und wir wollen von dir lernen, wie wir unser Leben so leben, dass es dich ehrt und dass es unter deinen Augen und unter deiner Führung gelingt. Rede du, Herr Jesus Christus, und lass uns hören. Amen. Vielleicht haben einige schon den Sonntagsbrief umgedreht und gesehen, welcher Predigttext draufsteht. Steht drauf, der Predigttext kommt aus dem Propheten Micha. Was fällt euch ein und was würde euch einfallen, wenn ich sage, der Text des heutigen Sonntags, der Text meiner Predigt kommt aus dem Propheten Micha? Ohne dass ihr jetzt den Text schon mal lest, fällt euch da irgendwas zu ein? Land, höre dein Wort. Ja, steht das bei Micha? Habe ich jetzt gar nicht drauf. Ja, aber gut. Fällt irgendjemand noch was ein? Matthias? Nicht. Ich habe gestern meine Frau gefragt, der ist auch nichts eingefallen.
Hat er nicht Jesu
Ja, genau, da sind wir schon auf der ersten Spur. Das fällt mir zum Beispiel als erstes ein. Die Stelle, die in der Weihnachtsgeschichte vorkommt. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Für uns Christen eine alttestamentliche Verheißung, die wir ganz deutlich auf Jesus münzen. Er ist der Herr, der von Anfang an und Ewigkeit gewesen ist. Nun, mir fällt beim Namen Micha zumindest auch die hebräische Namensbedeutung ein. Micha, Michael, da ist das El, Gott drin. Wer ist wie Jahwe? Wer ist wie Gott? Alle Michaels dürfen sich damit darüber freuen. Wer ist wie Gott? Das drückt der Name schon aus, ein Bekenntnis. Und natürlich fällt mir als ein Christ, der zum Friedenstiften beauftragt ist, und das sind wir alle, als ein Christ, der zum Friedenstiften beauftragt ist, das Stichwort ein: Frieden schaffen ohne Waffen. Oder die Losung, die Anfang der 80er Jahre zu hören war: Schwerter zu Pflugscharen. Anfang der 80er Jahre aus der Friedensbewegung der DDR, da wurde dieses Wort als erstes proklamiert: Schwerter zu Pflugscharen. Und auf einem Kirchentag, 83 war das, glaube ich, in der DDR, da wurde denn ein Schwert zur Pflugschar umgeschmiedet. Gegen die damalige Obrigkeit, die durfte davon nichts wissen, hat das denn im Nachhinein erst registriert, proklamiert: Schwerter zu Pflugscharen. Diese Verheißung, stammt aus der Verheißung der Völkerwallfahrt zum Berg Zion, also zum Tempelberg in Jerusalem. Und weil dieser Text so schön ist, will ich ihn uns einfach am Anfang zur Kenntnis geben. Ich lese Micha 4, die Verse 3 und 4. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Er, Gott, wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Ländern. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben. Und sie werden fortan nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen. Und niemand wird sie schrecken, denn der Mund des Herrn Zebaoth hat es geredet. Das Friedensreich Gottes wird hier zum ersten Mal in einer unbeschreiblichen Schönheit und in einer unbeschreiblichen Dichte skizziert. Es wird kein Krieg mehr sein und jeder und jede werden von den Früchten des eigenen Ertrages, des eigenen Feldes leben können. Keine Überlebenskämpfe mehr, keine Verteilungskämpfe mehr, keine Flüchtlingsströme mehr, weil Hunger und weil Perspektivlosigkeit die Menschen auf den Weg bringt. Das ist bis heute eine aktuelle Botschaft, die der Prophet Micha hier ausdrückt. Kein Krieg mehr. Schließlich fällt mir beim Propheten und beim Stichwort Micha die Micha-Initiative ein. Auch da wieder die Frage, wer von euch hat das schon mal gehört? Micha-Initiative. Keiner. Die Micha-Initiative ist ein globales Netzwerk, das Christinnen und Christen zum Engagement gegen extreme Armut und für globale Gerechtigkeit begeistern möchte. Gegen extreme Armut und globale Gerechtigkeit, die Christen und Christinnen. Die Micha-Initiative engagiert sich dafür, dass die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen umgesetzt werden. Und in diesen Nachhaltigkeitszielen steckt drin, bis 2030 weltweit Armut beseitigen. Nicht mehr lange hin. Bis 2030 weltweit Armut beseitigen. 2004, also vor 20 Jahren, haben Christinnen und Christen sich von einem Vers des Propheten Micha herausgefordert gefühlt. Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies, Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Micha 6, Vers 8. Und damit bin ich bei unserem heutigen Predigttext angelangt. Micha 6, die Verse 1 bis 8. Ich lese diese Verse im Zusammenhang aus der Basisbibel. Ihr könnt mitlesen, vorne auf der Leinwand oder auch auf den Sonntagsbrief. Hört, was der Herr sagt. Führe einen Rechtsstreit mit den Bergen und lass die Hügel auf deine Stimme hören. Hört, ihr Berge, warum es den Herrn geht. Gebt Acht, ihr Fundamente der Erde. Der Herr hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk. Er tritt in eine Auseinandersetzung mit Israel. Mein Volk, was habe ich dir getan? Habe ich etwa zu viel von dir verlangt? Steh mir Rede und Antwort. Ich habe dich doch aus Ägypten geführt und aus der Sklaverei befreit. Ich habe Mose, Aaron und Miriam dazu bestimmt, dass sie dir auf dem Weg vorausgeht. Mein Volk, denkt doch daran, was führte Balak, der König von Moab, im Schilde? Und was hat ihm Bileam, der Sohn des Beor, geantwortet? Erinnere dich doch an die Ereignisse, als du von Schittim nach Gilgal gezogen bist. So erkennst du, dass der Herr gerecht gehandelt hat. Womit soll ich vor den Herrn treten? Wie kann ich mich angemessen verhalten gegenüber dem Gott, der in der Höhe wohnt? Soll ich mit Brandopfern zu ihm kommen, mit einjährigen Rindern als Opfertieren? Wird es dem Herrn gefallen, wenn ich ihm 1000 Widder bringe und 10.000 Krüge mit Olivenöl? Soll ich ihm mein erstgeborenes Kind hergeben, damit er mir mein Verbrechen verzeiht? Soll ich die Frucht meines Leibes opfern, damit er mir meine Schuld vergibt? Es wurde dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet: das Rechte tun, Nachsicht mit dem anderen haben und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen. Amen. Soweit der Predigttext. Gott führt einen Rechtsstreit mit seinem Volk. Das gehört zur Botschaft des Propheten Micha. Gott führt einen Rechtsstreit. Was habe ich dir getan, fragt Gott sein Volk. Was habe ich dir getan? Habe ich zu viel von dir verlangt? Antworte mir. Das sind keine juristischen Fragen, die Gott hier seinem Volk stellt. Das sind Beziehungsfragen. Beziehungen, die in jeder längeren Beziehung, und die lange verheiratet sind, wissen das, die in jeder längeren Beziehung so oder so ähnlich auftreten: Was habe ich dir getan? Gott fragt sein Volk nach der Qualität der gegenseitigen Beziehung. Und dahinter steht natürlich aus Gottes Sicht, dass die Beziehungen deutlich belastet ist. Die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk ist deutlich belastet. Nina hat es am Anfang gesagt: Wie oft ist Israel anderen Göttern nachgelaufen? Und der Prophet Micha nennt im Auftrag Gottes die Vergehen des Volkes beim Namen und prangert jetzt nicht das Hinterherlaufen anderer Götter an, sondern prangert an Unrecht und Korruption. Er prangert an, dass das Recht von Minderheiten und der Schwachen im Land mit den Füßen getreten wird. Er prangert an, dass die Schöpfung Gottes zerstört wird. Nicht zuletzt prangert der Prophet an, dass das Gemeinwohl auf Kosten der Schwachen ausgenutzt und zum eigenen Vorteil beschädigt wird. Die Botschaft, die der Prophet Michael auszurichten hat, verdeutlicht, dass der auf der horizontalen Ebene das Recht bricht, dass der auch damit es mit Gott bricht. Wer auf der horizontalen Ebene das Recht bricht, so der Prophet Micha, der bricht auch mit Gott. Und dadurch droht dem Volk Gottes der Untergang. Das lässt Gott nicht mit sich machen, dass er die Augen zumacht, wenn in und durch sein Volk Recht gebrochen wird, auf den Rücken derer, die auf Hilfe angewiesen sind. Was habe ich dir getan? Habe ich zu viel von dir verlangt? Fragt Gott sein Volk Israel. Und er fragt es ja vielleicht auch uns heute, als Einzelne, als christliche Gemeinde. Was habe ich dir, was habe ich euch getan, dass ihr mein Recht mit Füßen tretet? Alttestamentliche Forschung vermutet, dass der Prophet Micha im 8. Jahrhundert vor Christus Sprecher des Ältestenrates im Dorf Moraschet gewesen ist. Moraschet, ein Ort unweit von Jerusalem auf der Achse zwischen der Westbank und dem Gazastreifen im Nahen Osten. Seit Jahrhunderten wird in diesem Konfliktgebiet um Macht und Vorherrschaft gerungen. Und auch in unserer Zeit lodert es lichterlos, wenn wir an den Gazastreifen denken. Seit dem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 herrscht wieder Krieg in Gaza, herrscht Krieg im Gazastreifen. Und wie üblich, das muss man nach einem Jahr des Krieges bitter und erschüttert feststellen. Wie üblich kommen als erstes und am meisten wieder die Schwachen und die Wehrlosen unter die Räder. Wie viel tote und verletzte Frauen und Kinder hat der Gaza-Krieg bis heute mitgebracht? Wie viel tote und verletzte Frauen und Kinder. Der Prophet Micha deckt zumindest für seine Zeit die Ursache von Krieg und Gewalt auf. Das Recht wird gebrochen. Willkürliche Macht, Gewalt und Habgier. Das dauert mit dem Umblättern. Willkürliche Macht, Gewalt und Habgier dominiert das Miteinander. Und daran zerbricht auch die Beziehung zu Gott. Was habe ich dir getan? Habe ich zu viel von dir verlangt? Fragt Gott sein Volk Israel und fragt er vielleicht uns heute als Einzelne, oder auch als christliche Gemeinden weltweit, als Kirchen. Was habe ich dir, was habe ich euch getan, dass ihr mein Recht mit Füßen tretet und nicht entschieden genug für Frieden eintretet? Im heutigen Predigttext erinnert Gott an die Grundlagen der Beziehung zwischen ihm und seinem Volk. In den Versen 4 und 5 heißt es, ich habe dich doch aus Ägypten geführt und aus der Sklaverei befreit. Ich habe Mose, Aaron und Miriam dazu bestimmt, dass sie deinem Weg vorausgehen. Mein Volk, denkt doch daran, was führte Balak, der König von Moab, im Schilde? Und was hat ihm Biliam, der Sohn Beor, geantwortet? Erinnere dich an die Ereignisse, als du von Schittim nach Gilgal gezogen bist. So erkennst du, dass der Herr an dir gerecht gehandelt hat. Gott erinnert sein Volk daran, dass er der Gott ist, der sie befreit hat. Er hat sie aus der Enge in die Weite geführt. Gott hat sein Volk aus der Sklaverei freigekauft. Und dazu hat er Menschen gebraucht, die ihn vorangehen. Mose als Leiter, Aaron als Mund des Mose. Wir wissen aus der Überlieferung, dass Mose nicht gut sprechen konnte. Und Miriam als Prophetin. Überraschend, aber schon beim Propheten Micha lernen wir, dass Männer und Frauen gemeinsam im Auftrag Gottes das Volk in den Weg in die Freiheit leiten. Männer und Frauen gemeinsam. Und wenn jemand Israel verfluchen will, wie es Balak, der König von Moab, durch den Seher Biliam versucht hat, dann kann Gott sogar einen Esel dazu gebrauchen, der das verhindert und den Biliam zwingt, dass er nicht flucht, sondern dass er das Volk Gottes segnet. Dann kann Gott sogar einen Esel gebrauchen. Nachzulesen im 4. Buch Mose, Kapitel 22 bis 24. Gott ruft seinem Volk in Erinnerung, dass er für dieses Volk da gewesen ist, wenn auch durch Menschen. Gott hat sein Volk geführt, versorgt, bewahrt, so dass es keinen Mangel leiden musste. Eindrücklich wird für mich immer wieder dieses Gotteshandeln und auch das Gottesbild, das dahinter steht, im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. Was fragt Gott sein Volk im Rechtsstreit? Und er fragt es uns heute, was habe ich dir getan? Womit habe ich dich überfordert? Und auch wir sind eingeladen, wie das Volk Israel, an den Anfang unserer Geschichte mit Gott zurückzugehen und uns die Grundlagen unseres persönlichen Glaubens anzusehen, uns wieder zu erinnern, uns dieser Grundlagen wieder zu versichern. Für Israel, das ist ganz klar, ist es immer wieder die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, die an dieser Stelle anklingt. Für mich, und ich sage das heute auch mal ganz persönlich, für mich ist es die Zeit meiner Kindheit und meiner Jugend. Aufgewachsen in einer baptistischen Familie und sozusagen schon sehr früh mit Jesus per Du. Mit 11 Jahren habe ich mich in Hannover bei einer Evangelisation des Jans-Teams in der Stadthalle Hannover bekehrt und habe mich ein Jahr später in meiner Gemeinde dort taufen lassen. Ich könnte jetzt noch vieles erzählen, ich bin mittlerweile über 60, ja, wo für mich deutlich geworden ist in dieser langen Zeit, dass ich in Jesus einen Gott habe, einen Herrn und einen Heiland habe, der mich in die Freiheit führt. Und der dafür sorgt, dass ich keinen Mangel habe. Der Psalm 23 spiegelt auch etwas von meinem persönlichen Bekenntnis wider. So habe ich Jesus weitestgehend über 60 Jahre erlebt. Der Herr ist mein Hirte. Bis dahin, ich habe das vorhin der Ruth schon erzählt, dass ich in diesem Monat zum 8. und 9. Mal Großvater geworden bin. Sowohl die Henrike hat ihr zweites Kind gekriegt und Lennart hat sein erstes Kind gekriegt. Ja, am 1. Oktober und am 24. Oktober ist der Anton, so heißt der von Lennart Anton Joh geboren worden. Zum 8. und 9. Mal Großvater und im Älterwerden und auch im Blick auf meine Behinderung ist es für mich einfach schön zu erleben, auch wenn ich selbst mein Leben als immer vergänglicher erlebe, ist es schön zu erleben, dass das Leben weitergeht. Dass wir es weitergeben durften an unsere Kinder und jetzt an unsere Enkelkinder. Das ist einfach schön zu erleben, dass das Leben weitergeht. Wo hast du Gott als den erfahren, der dich in die Freiheit führt, der dir die Schuld vergibt und der dich mit all dem beschenkt, was zum Leben dazugehört, zum Leben in Zeit und Ewigkeit? Wo hast du Gott als den erfahren, der dich angesprochen hat und dir mit Großzügigkeit das Leben zur Verfügung gestellt hat? Ein Augenblick der Stille, des Nachdenkens. Amen. Was habe ich dir also getan? Fragt Gott sein Volk. Womit habe ich dich überfordert? Auf diese Frage erhebt im Predigttext auf einmal einer der Angeklagten und Befragten seine Stimme, so hat man den Eindruck. Womit soll ich denn vor den Herrn treten? Wie kann ich mich angemessen verhalten gegenüber dem Gott, der in der Höhe wohnt? Soll ich ihm mit Brandopfern kommen, mit einjährigen Rindern als Opfertiere? Wird es dem Herrn gefallen, wenn ich ihm 1.000 Widder bringe und 10.000 Krüge mit Olivenöl? Soll ich ihm mein erstgeborenes Kind hergeben, damit er mir meine Verbrechen verzeiht? Soll ich die Frucht meines Leibes opfern, damit er mir meine Schuld vergibt? So sind wir Menschen. Wir suchen nach Wegen, die Gott wieder zufriedenstellen und die ihn wieder günstig für uns einnehmen. Und ich habe den Eindruck, gerade der religiöse Mensch versucht immer den gleichen Weg. Mehr Opfer, mehr Hingabe. Nicht nur ein Kalb, sondern gleich 1.000 Widder. Nicht ein Ölkrug, sondern gleich 10.000 Krüge. Zahlen, von denen die meisten Menschen wissen, dass sie die gar nicht erfüllen können. Schließlich ist der religiöse Mensch sogar bereit, das eigene Kind zu opfern, obwohl das keiner von ihm verlangt, schon gar nicht Gott. Wie kann diese Spirale der Frömmigkeit von immer mehr, wie kann ich dieser Spirale entkommen? Immer mehr beten, immer mehr Bibel lesen, immer mehr Worship, immer mehr Visionen. Immer mehr. Nach meiner Überzeugung ist das nicht die Art, an der Gott Gefallen findet. Auch der heutige Predigttext widerspricht dieser Art entschieden. Der letzte Vers bringt es auf den Punkt. Es wurde dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Das Recht tun, Nachsicht zu haben, mit deinem Nächsten und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen. Viele von uns haben an dieser Stelle die Luther-Übersetzung im Ohr. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und die Micha-Initiative hat sich von der Einheitsübersetzung zum Handeln inspirieren lassen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir erwartet. Nichts anderes als dies. Recht tun, Güte lieben, achtsam mitgehen mit deinem Gott. Die Übersetzung aus dem Hebräischen, da steht das Wort Mishpat, betont, dass Luther etwas wieder anders übersetzt hat, sondern dass die beiden anderen Übersetzungen eigentlich dem nahe kommen. Es gilt, das Rechte zu tun. Aber das Rechte tun bleibt nicht alleine. Zu der Mishpat paart sich die Chesed, die Güte. Die Güte wird dem rechten Tun zur Seite gestellt. In der Einheitsübersetzung, was der Herr von dir erwartet, Recht tun und dann kommt es gleich, Güte lieben und achtsam mitgehen mit deinem Gott. Güte, das steckt schon in diesem Wort drin. Güte hat ein freundliches Angesicht. Güte ist barmherzig auf dem Weg, aber klar im Ziel. Güte lebt nicht von dem ausgestreckten Feigezeichen. Du hast doch. Nicht von dem ausgestreckten Zeigefinger. Sie paart sich aber mit gerechtem Verhalten. Gerecht und gütig zugleich. Das ist der Maßstab für ein Leben nach dem Willen Gottes. Gerecht und gütig zugleich. Zumindest wenn wir dem heutigen Predigttext als Wort Gottes ernst nehmen. Gerecht und gütig zugleich. Damit bin ich bei meiner Predigtüberschrift angelangt. Ich lese die da gerade. Anweisungen zum Leben. Vielleicht fragen wir ja uns manchmal, zumindest ab und zu, wie sollen wir denn in unserem Glauben leben? Wie sollen wir die Gemeinde gestalten? Was sollen wir tun, damit unser Leben vor Gott gelingt? Oder mit der Frage aus dem heutigen Bibeltext, womit kann ich denn vor den Herrn treten? Wie kann ich mich angemessen verhalten gegenüber meinem Gott, der ja in der Höhe wohnt? Und wie, und das hängt damit ganz eng zusammen, wie gewinne ich dadurch das Leben? Wenn ich den Propheten Micha recht verstehe, dann geht es nicht um immer mehr Frömmigkeit. Es geht nicht um immer mehr Opfer und Ausgleich für unser Leben, für unser Versagen, für unser Zu-Kurz-Kommen. Dem Propheten geht es um eine veränderte Haltung. Es geht ihm um eine veränderte Einstellung, und zwar nicht nur Gott gegenüber, sondern vor allem meinen Mitmenschen gegenüber. Meine Mitmenschen, und ich nehme hinzu, auch der Schöpfung Gottes gegenüber. Wir haben vorhin in der Anbetung gesungen, die Schöpfung preist ihn. Auch der Schöpfung Gottes gegenüber. Nina hat uns vorhin an das Doppelgebot der Liebe erinnert. Genau um das geht es. Dieses Doppelgebot der Liebe, das die Schöpfung, du sollst Gott, den Herrn lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft und deinen Nächsten und dazu und die Schöpfung wie dich selbst. Wie soll ich leben, damit Gott auch durch mein Leben geehrt wird? Ganz einfach. Lerne und übe es ein, in allen Bereichen und Bezügen deines Lebens nach Micha 6, Vers 8 zu leben. Nach Micha 6, Vers 8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies, Recht tun, Güte lieben, achtsam mitgehen mit deinem Gott. Im Namen Jesu Christi. Amen.